Schönen guten Morgen, alle hier und alle, die von zu Hause zuschauen. Ich wünsche euch ein gesegnetes Pfingstfest. Ups, muss ein bisschen zu nah. So, ich will es ja nicht essen müssen. Ja, nochmal einen schönen guten Morgen. Was ihr jetzt hinter mir seht, erkennt ihr bestimmt. Autos, ein Elch. Was kann das sein? Das ist der Elchtest. Genau, der wurde ja eigentlich für uns sehr bekannt in 97, wo ein deutsches Auto gekippt ist. Die Marke sage ich jetzt nicht. Der Elchtest ist eine Übung, wo ein Fahrzeug ein unerwartetes Hindernis ausweichen muss. Beim Autofahren ist es ja so, dass bestimmte Reaktionen des Fahrers dazu führen können, dass das Auto ins Schleudern gerät oder noch schlimmer zum Kippen kommt. Und dieser normale Schleudertest soll zeigen, wie schnell oder ob überhaupt ein Auto wieder unter Kontrolle zu bekommen ist. Und der Test heißt Elchtest, weil er in Schweden durchgeführt wird, auch jetzt inzwischen an anderen Stellen, und weil er ein unerwartetes Hindernis auf den schwedischen Straßen natürlich ein Elch sein kann. Und deswegen habe ich diese Predigt heute Morgen zu Pfingsten betitelt: Der Elchtest des Glaubens. Der Elchtest des Glaubens ist eine Teststrecke, wo ein Christ mit Gott unterwegs ist und verschiedene Hindernisse, Prüfungen oder Versuchungen ausweichen muss. Und wer im Glauben unterwegs ist, der begibt sich ja ein Leben lang auf solch einer Teststrecke, nicht nur einmal. Und so wie man weiß, dass es in Schweden Elche gibt, auch wenn man sie nicht jeden Tag dort sieht oder auch begegnet oder ausweichen muss, so wissen Christen, dass es auf ihrer Lebensreise gewisse Hindernisse, Versuchungen und Prüfungen gibt, auch wenn sie diese nicht jeden Tag sehen, begegnen und ausweichen müssen. Aber sie wissen, es gibt gewisse Hindernisse nur, wenn man auf dem Weg mit Jesus ist. Im Glauben. Wer mit dem Glauben natürlich nichts am Hut hat, der hat auch kein Problem mit dem Elchtest des Glaubens. Also beim Elchtest wird ein Fahrzeug geprüft und beim Elchtest des Glaubens wird unser Glauben geprüft und auch inwiefern wir uns von dem Heiligen Geist bestimmen lassen, führen lassen im Alltag. Unser Thema heute. Ziel ist es ja, dass wir beim Elchtest des Glaubens diese Hindernisse gut ausweichen können, dass wir diesen Test bestehen, dass wir richtig reagieren, manchmal auch schnell und spontan. Ja, dass wir wirklich Elche, sprich Hindernisse und Versuchungen im Alltag erwarten. Dass wir konzentriert, aufmerksam durchs Leben fahren. Ja, und dass wir uns auch selbst gut kennen, wie wir ticken, wie wir reagieren. Und genau diese Sehnsucht haben ja ganz viele Christen weltweit, auch wir. Wir wollen das. Das Wollen, das ist bei uns vorhanden. Aber das Tun und Vollbringen, ja, dabei sind wir nicht immer so ganz erfolgreich. Mal kommen wir ins Schleudern, mal nicht. Mal können wir Hindernisse ausweichen, mal nicht. Mal haben wir uns unter Kontrolle, mal nicht. Und was ihr jetzt hinter mir sehen werdet, ist eine Liste von verschiedenen Hindernissen, die wir so im Alltag ausweichen sollten. Das sind zum Beispiel, also wirklich Hindernisse, die uns zum Schleudern bringen, zum Beispiel Menschen, die wir nicht lieben oder bei denen es uns wirklich schwerfällt, weil sie so anders sind, zu lieben. Oder wenn wir keine Freude empfinden über wie Gott uns gemacht hat oder was er uns zugeteilt hat oder auch nicht. Oder wenn etwas in unserem Leben zusammenbricht, Arbeitsstelle, Konto, Gesundheit, und wir es erlauben, dass diese Dinge unseren inneren Frieden rauben. Oder wenn unsere Geduld auf die Probe gestellt wird, durch Menschen, Aufgaben, Umstände. Oder wenn wir es nicht schaffen, anderen Menschen freundlich mit Respekt zu begegnen. Oder wenn wir nur unsere Wünsche vor Augen haben und nicht das Leben, die Not der anderen, wenn es uns an Güte fehlt. Oder wenn wir Gott nicht treu sind, wenn unser Christsein so eine Art Malaria ist. Mal sind wir kalt, mal sind wir heiß, mal vertrauen wir Gott, mal nicht. Mal, ja, nehmen wir das Christsein ernst, was Gott sagt, was der Heilige Geist uns eingibt, mal nicht. Oder wenn wir ein zu hohes Selbstbild haben und unsere Bescheidenheit viel zu wünschen übrig lässt. Oder das Letzte, wenn wir uns nicht mehr in Kontrolle haben, keine Selbstbeherrschung, nicht maßvoll mit allen Dingen umgehen. Fällt euch irgendetwas bei dieser Liste auf? Ja, was? Es sind die Früchte, die der Heilige Geist hervorbringt. Die sind alle im Galaterbrief aufgelistet. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Also wenn wir diese guten Früchte hervorbringen wollen, ja nicht ins Schleudern kommen wollen, dann brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes, die uns durch Gott geschenkt worden ist. Dann müssen wir uns auf diesen Heiligen Geist verlassen. Ja, dass er in und durch uns das tun kann, was er eigentlich tun will. Gute Früchte hervorbringen ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Es ist nicht das Ergebnis unserer Willensstärke oder unserer Leistungen. Wir sind nicht die Alleskönner. Wir sind nicht die Alleswisser. In Sacharja 4, Vers 6 steht eindeutig, nicht durch Gewalt oder Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Es ist der Heilige Geist, der uns zu allem Guten überführt. Von ihm bekommen wir unser Verständnis für Gott, aber auch unser Verständnis für unsere Nächsten. Von ihm bekommen wir das Feuer, unsere Begeisterung, unsere Leidenschaft, unsere Freude, unsere Ausstrahlung, ja unseren lebendigen Glauben. Der Heilige Geist ist der Geist Christi, eine Art zweite Selbst von Jesus, so stelle ich es mir vor, der seit Pfingsten mitten unter uns wirkend lebt, lebt und wirkt. Er ist nicht nur ein Geist, er ist Heiliger Geist. Er ist die Gegenwart Gottes bei uns, in uns. Er ist nicht sonst wo auf der Welt, sondern hier. Mitten unter uns, in unseren Herzen. Er ist eine Person, die dritte Person der Dreieinigkeit, der Trinität. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist hat alle Eigenschaften Gottes. Er hat einen Verstand, Emotionen, er hat eine Meinung über mich, über dich, über andere, über alles. Er kann Entscheidungen treffen. Er kann Urteile fällen. Die Bibel sagt uns, der Heilige Geist rüstet uns aus, teilt Gaben aus, leitet, hilft uns zu leben, wie Gott es will. Er baut Gottes Gemeinde, sein Reich. Er hilft uns in allem, auch beim Beten. Er lehrt uns, heiligt uns, überführt uns von Sünde, zerstört die Macht der Sünde in uns. Er erinnert uns an Gottes Anweisungen, er tröstet uns, gibt uns Frieden, befähigt uns, ein Zeugnis für Jesus zu sein und Gottes Plan für unser Leben zu erfüllen. Er ist der Alleskönner, er ist der Alleswisser, er hat alle Eigenschaften Gottes. Und wenn wir mit diesem wunderbaren Geschenk des Heiligen Geistes erfüllt sind, dann produzieren wir das Gute. Dann können wir den Elchtest des Glaubens bestehen. Dann gibt es kein blindes Fahren. Könnt ihr euch vorstellen, mit Augen zu, nach dem Gottesdienst nach Hause zu fahren? Katastrophal. Dann gibt es kein Tapsen im Dunkeln mehr mit bösen Überraschungen. Dann gibt es kein Übersehen von Hindernissen. Wir werden die erkennen. Dann gibt es keinen Verlust der Kontrolle in schwierigen Situationen. Wir werden befähigt, es zu meistern. dann gibt es kein Schleudern mit bösen, irreparablen Folgen. Und das heißt, wir werden nicht gleich nach einem hinkenden Fahrverhalten als Versager abgestempelt, werden nicht gleich ausgemustert oder ersetzt, sondern wir können Gottes Ausweg und Lösungen suchen und finden, ja, und dann so richtig befreit, glücklich weiterfahren. Und deswegen ist Pfingsten so ein wunderbares Fest, ein Fest, das muss gefeiert werden. Dem Heiligen Geist stehen wirklich alle Möglichkeiten des Handelns offen. Er kann die ganze Erde, den ganzen Kosmos erschüttern. Er kann jeden Ort zum Beben bringen, wie damals in Jerusalem, wo sich Christen versammelt haben. Und er kann jedes einzelne menschliche Herz knacken, berühren, Gutes einhauchen. Er vernichtet das Ich um des neuen Ichs willen. Oder wie Paulus das so schön gesagt hat, ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Es gibt so ein wunderbares englisches Lied, For me to live is Christ, in him I'm crucified. Ich hatte jemanden eingeladen, das zu singen hier heute Morgen, aber er konnte leider nicht. Aber vielleicht könnt ihr es mal in YouTube euch runterladen. Also erst bringt dieser Heilige Geist den Menschen zur Erkenntnis seiner Gottesferne, ja seiner Verlorenheit, dann reißt er ihn hin zu Gott und schenkt ihm ein ganz neues, erfülltes Leben. Er ist ein Geist der Fülle. Er ist ein Geist des Reichtums, der Verschwendung, der Übermächtigkeit. Und er weht, wo er will und auch wie er will. Wir selbst können nicht über den Heiligen Geist verfügen, nur ihn empfangen. Gott ist der Gebende, wir sind die Empfangenden. Und wenn wir Gott um die Fülle seines Geistes bitten, dann müssen wir auch darauf gefasst sein, damit rechnen, dass er ganz oft uns mehr beschenkt und ganz anders beschenkt, als wir von ihm erbeten haben. Ja, wir müssen damit rechnen, dass er unser Herz zutiefst berührt, zutiefst anspricht, zutiefst bewegt, so richtig trifft. Ich mag Herausforderungen von Gott. Ich mag auch Herausforderungen durch sein Wort und auch durch Predigten, aber wenn sie mich manchmal so richtig treffen, dann mag ich die Predigt nicht. Kennt ihr das? Mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, es bedeutet nicht, dass wir immer mehr und immer mehr vom Heiligen Geist bekommen, so wie man Wasser in ein Glas schüttet, immer mehr und mehr schüttet, bis es überfließt. Nein, der Heilige Geist ist eine Person. Und in dem Moment, wo ich mich Jesus öffne und sage, ich glaube an Gott, glaube, dass er Mensch geworden ist und ich will vom Heiligen Geist bestimmt werden, dann haben wir den Heiligen Geist. Er wird uns nicht häppchenweise verabreicht. Vom Heiligen Geist erfüllt sein, das heißt, wir lassen uns vom Heiligen Geist kontrollieren. Wir lassen uns von ihm führen, wir lassen uns von ihm bestimmen. Das heißt, er darf alles in und durch uns tun. Alles. Immer. Überall. Und nicht nur, wo es mir passt. Zum Beispiel, vielleicht hast du schon mal eine Warnung gespürt, so als solltest du aufmerksam sein und eine ganz andere neue Richtung einschlagen. Vielleicht hast du das tief in deinem Herzen gespürt. Oder vielleicht hast du schon mal während einer Predigt gespürt, wie Gott dich auffordert, ihn an einem ganz bestimmten Punkt zu folgen. Oder vielleicht hast du an einem ganz bestimmten Ort plötzlich eine innere Abwehr empfunden, dass du diesen Ort verlassen solltest, sofort. Wenn du Christ bist und mit Jesus lebst, dann werden diese Gefühle höchstwahrscheinlich Impulse des Heiligen Geistes sein. Der Heilige Geist leitet uns, Gottes Willen zu tun. Wenn wir die Versuchungen des Teufels oder den Zeitgeist oder den Einfluss der Welt oder meine eigenen Begierden ausweichen wollen, dann muss der Heilige Geist am Steuer unseres Autos sitzen, immer und überall. Nur wenn der Heilige Geist uns wirklich in allem bestimmen darf, werden wir, wie die Bibel sagt, seine guten Früchte hervorbringen. Sobald wir uns aber selbst ans Steuer setzen, weil wir meinen, wir könnten es doch besser hinkriegen, rückt der Heilige Geist von seiner kontrollierenden Aufgabe zu einer überführenden Aufgabe. Das heißt, wir verlieren zunehmend Freude am Herrn, eine Frucht des Heiligen Geistes. Wir werden traurig. Wir verlieren dabei nicht unsere Erlösung, aber die Freude an unsere Erlösung. Die Aussagen in Epheser 5, Vers 18, seid erfüllt mit dem Heiligen Geist, und die Aussage in Galater 5, Vers 16, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen, beide sind in der Befehlsform. Das ist nicht nur eine gute Empfehlung. Und deswegen ist es ein gefährlicher Fehler, sich nicht vom Heiligen Geist bestimmen zu lassen. Und beide sind in der Verlaufsform. Das heißt, wir sollen uns kontinuierlich vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Wenn Jesus uns errettet, ist das eine einmalige Sache. Aber uns vom Heiligen Geist steuern lassen, das ist eine tägliche Sache. Als die Christen zu Pfingsten in Jerusalem vom Heiligen Geist erfüllt wurden, hatte sie nicht über Nacht zu Superchristen gemacht, mit einem einwandfreien Fahrverhalten verändert. Es hat sie auch nicht von nun auf jetzt zu Menschen gemacht, die jeden Elchtest des Glaubens automatisch meistern. Wir werden auch nicht plötzlich vollkommen geheiligt, um nie wieder ins Schleudern zu geraten. Unsere eigenen alten Neigungen verlassen uns nicht, um nie wieder zurückzukehren. Wir sind so lange unter der Macht und Kontrolle des Heiligen Geistes, wie wir unsere Hände vom Steuer weglassen. 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20, da heißt es: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben, und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er hat euch freigekauft und als sein Eigentum erworben. Macht ihm also Ehre an eurem Leib. Also eigentlich könnten wir jetzt jeden Morgen aufstehen in dem Wissen, Gott ist in seinem heiligen Tempel. Er ist bei uns, er ist in uns. Eigentlich könnten wir jeden Morgen aufstehen und sagen: Guten Morgen, Gott, hier ist dein Tempel, der Heilige Geist soll mich in allem bestimmen. Das wäre vielleicht mal ein guter Gedanke. Denkt vielleicht mal morgen dran, wenn ihr wach werdet und aufsteht. Wenn es uns bewusst ist, dass der Heilige Geist, diese Fülle in uns wohnt, macht es einen ganz großen Unterschied, wie wir mit unserem Körper umgehen. Nehmen wir mal die Zunge. Was wir sagen, was wir nicht sagen. Es wird einen Unterschied machen, wie wir mit unseren Füßen umgehen. Wo ich hingehe, wo ich nicht hingehe, wo ich verweile, wo ich nicht verweile. Es wird einen Unterschied ausmachen, wie ich mit meinen Augen umgehe, was ich lese, was ich anschaue, was ich mir reinziehe, was ich begehre oder auch nicht. Als unsere beiden Jungs noch zu Hause lebten, da hatte ich es mir zur Gewohnheit gemacht, sie immer, wenn ich einen Wochenenddienst hatte, wo sie wirklich 3 Tage alleine waren, hatte ich die Gewohnheit, sie so 2 bis 3 Stunden vor meiner Ankunft zu Hause anzurufen, damit sie gewarnt waren, damit sie genügend Zeit hatten, nach sich aufzuräumen. Also was ich gar nicht mag, ist wirklich nach so einem stressigen Wochenende und nach einer langen Fahrt auf der Autobahn zu einem unaufgeräumten, vielleicht auch dreckigen Haus nach Hause zu kommen. Zu Hause will ich mich wohlfühlen, ich will da loslegen, weitermachen, aufatmen. Ich möchte nicht da dreckiges Geschirr vorfinden und noch spülen müssen und so weiter. Das würde mich traurig machen. Wie viel weniger fühlt sich der Heilige Geist in unserem Leben wohl, wenn es voll ist mit Dingen, die Gott gar nicht passen? Dies macht ihn traurig, sagt die Bibel. Er hört dann auf, an uns zu arbeiten und fängt dann an, uns zu überführen. Er will ja das Haus mit Gutem füllen. Er will das und er kann das. Er fängt dann an, uns zu überführen. Er will alles bestimmen, als wäre unser Haus eine Fabrik, seine Fabrik. Er will diese Fabrik leiten und große Mengen an Frucht produzieren, wie die Früchte des Geistes. Gott will das und wir sollen das auch wollen. Und das heißt ganz einfach, ihn darum bitten. Die Bibel sagt, wenn wir Gott im Vertrauen um etwas bitten, das seinen Willen entspricht, dann können wir wissen, dass er es uns gibt. 1. Johannes 5, 15. Wenn wir es wirklich wollen, das ist ja immer die Frage, dass der Heilige Geist uns bestimmt, dass wir uns wirklich fremd bestimmen lassen, dann werden wir die Veränderungen, dann werden wir die Früchte, die der Heilige Geist hervorbringt, sehen, erleben. Nicht nur wir, andere auch und davon profitieren. Unsere Worte werden freundlicher. Wir treffen gute Entscheidungen, haben Urteilsvermögen, verspricht uns Römer 12, 1 und 2. Wir werden wissen und auch tun, was Gott gefällt. Aber die Frage ist, wollen wir das tun, was Gott will, was sein Wort will, was der Heilige Geist will? Ich glaube, es ist genauso schwer, uns Christen dahin zu bewegen, den Heiligen Geist die Führung unseres Lebens zu überlassen, wie es ist, Menschen, die Gott noch nicht so kennen oder nicht so lieben und ihnen noch nicht so vertrauen, ja, dahin zu bewegen, dass sie sich doch Jesus anvertrauen. Der Sinn und Zweck unseres Lebens ist, mit Gott durchs Leben zu fahren. Unsere Fahrtroute ist Jesus nachzufahren. Und unsere Kraft ist im Geiste zu fahren. Galater 5, Vers 16 sagt, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen, die ins Nichts laufen. Aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Das heißt, wir müssen in Abhängigkeit zu Gottes Geist leben, ganz bewusst. Wir müssen uns auf ihn verlassen, dass er tut, was die Bibel sagt. Sprich, dass er alle Eigenschaften der Geistlichkeit in uns produziert. Also wenn ich mich nicht ganz auf den Heiligen Geist verlasse, mich einfach entscheide, ich kriege das schon selber gut hin, dann sitzt ziemlich bald die alte Doris im Beifahrersitz und wartet nur gierig, dass sie wieder da den anderen Platz übernehmen kann, das Steuer in der Hand nehmen kann. Und dann läuft es nicht gut. Dann geht's bergab, dann komme ich wieder ins Schleudern, dann fahre ich ja wieder im Fleisch. Dann werden auch wieder die Dinge des Fleisches hervorkommen und die Doris mag ich nicht. Das heißt nicht, dass der Teufel mich gleich ganz plump zu dem schlimmsten Fahrstil verführt oder mich direkt in einem furchtbaren Kippdebakel hineinstürzt, in die schlimmste Sünde. Nein, er führt mich ganz langsam von Kurve zu Kurve zum Schleudern und dann zum Kippen. Die Fahrt bergab fängt Kilometer für Kilometer an. Und Gott möchte, dass wir in Abhängigkeit, täglich in Abhängigkeit zum Heiligen Geist leben. Wir können nicht einfach umschalten auf Overdrive beziehungsweise Schongang. Und meinen, wir wären denn automatisch geisterfüllt für die ganze Teststrecke. Wir müssen immer wieder auch bereit sein, uns selbst zu prüfen und wo nötig falsches Verhalten bekennen. Das heißt, uns fragen, ob wir die Früchte des Geistes oder die Früchte des Fleisches hervorbringen. Und das werden wir nur tun, wenn wir wirklich im Geiste wandeln wollen, wie es in der Bibel steht. Aber dafür müssen wir ja auch wissen, was die Früchte des Fleisches sind. Die werden auch im Galaterbrief aufgelistet. Sind furchtbar. Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, magische Praktiken. Okay, klingt schlimm, ich weiß, ihr schaltet jetzt alle ab, betrifft euch alle gar nicht, ne? Keiner fühlt sich jetzt angesprochen. Wie ist es mit dem nächsten? Götzendienst. Das ist, wenn uns jemand oder irgendetwas lieber, wichtiger ist als Gott. Ich glaube, da kommen manche von uns immer wieder ins Schleudern. Dann kommt Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltungen, Neid. Ich glaube, bei diesen Versuchungen kommen wir öfters ins Kippen. Und dann kommt noch eins, Süchte. Ja, wovon sind wir abhängig? Vielleicht ist es nicht Alkohol, vielleicht sind es nicht Drogen. Vielleicht ist es eher Lob und Anerkennung. Vielleicht bin ich süchtig nach einem bestimmten Alltagsrhythmus, der mir bekommt, nur mir bekommt. Oder vielleicht bin ich süchtig nach Geld, nach Besitz. Das sind alles Früchte des Fleisches. Auch wir Christen können so lange rationalisieren, bis für uns kaum noch etwas Sünde ist. Beim Prüfen müssen wir ganz ehrlich sein oder auch andere Menschen mal fragen. Um den Heiligen Geist wieder ans Steuer unseres Lebens zu kriegen, ihm das Steuer in die Hand zu geben, müssen wir Sünde erkennen, bekennen. Ja, wir müssen Buße tun. Wir müssen mit Gott übereinstimmen, dass unsere Tat falsch war. Wir müssen uns entschuldigen und versöhnen. Das befreit. Also wenn unsere Sünden im Privaten geschehen sind, dann keine Auswirkungen auf andere Menschen haben, dann sollten wir sie Gott bekennen und für uns behalten. Wenn wir jemanden verletzt haben, dann sollten wir uns bei diesen Menschen entschuldigen. Das schenkt ein reines Gewissen. Und wenn mein Verhalten das Zeugnis Jesu in Verruf gebracht hatte oder meine eigene Gemeinde verletzt hat, dann muss ich mich vor der Gemeinde entschuldigen, öffentlich. Das löst Erweckung aus. Wir werden durch Buße erweckt. Und das ist doch, was wir wollen. Das ist, was wir brauchen. Das ist, wofür wir doch beten. Wir warten doch so oft auf eine neue Welle, eine neue Bewegung, die uns erweckt, die uns erfüllt, die uns belebt, die uns Leidenschaft gibt. Wir warten auf verschiedene Wellen und erwarten auch viel von ihnen. Mal ist es die Seelsorgewelle, dann ist es die Befreiungswelle, die charismatische Welle, die Lobpreiswelle, die Jüngerschaftswelle, die Gemeindewachstumswelle, die innere Heilungswelle, die Glaubenswelle, die Heilungswelle, die Wohlstandswelle und. Und dabei steigt doch der geistliche Pegel nicht durch die Wellen, sondern durch die Flut. Klar sind es die Wellen, die uns faszinieren, die so tosend am Strand brechen und dann wieder so schön sanft auslaufen. Aber es ist die Flut, die den Tiefgang herbeiführt. Natürlich können und sollen wir dankbar sein für jede gute Welle, jede gute Bewegung, die Gott uns schenkt. Doch worauf wir warten und was wir brauchen, ist die Flut, den Durchbruch des Heiligen Geistes in unserem Leben, in unsere Gemeinde. Wir brauchen und wir warten doch auf tiefgehende Buße und Erneuerung, auf Kreuzesnachfolge und Selbstverleugnung. Ich hätte 100 Gründe finden können, warum ich nicht vor Jahren von Kanada nach den Westerwald ziehen hätte sollen. Aber ich wusste mich geführt von Gott, musste mein Kreuz auf mich nehmen. Darauf warten wir doch, dass wir das immer wieder tun, nicht nur einmal. Wir warten auf Verbindlichkeit in der Gemeinde, wie wir letzte Woche gelernt haben. Wir warten auf Christusverherrlichung und nicht Selbstverherrlichung. Wir warten auf die Füllung und die Bestimmung des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Flut. Wir brauchen den Durchbruch des Heiligen Geistes. Und es kommt sicher auch durch Buße. Nachdem wir unsere Schuld erkannt und bekannt haben, ist der nächste Schritt dann ganz einfach. Den Heiligen Geist bitten, dass er das Steuer in unserem Leben in die Hand nimmt. Wenn wir die Führung des Heiligen Geistes abblitzen lassen, dann werden die Früchte des Geistes verschwinden. Wir werden kraftlos, unser Zeugnis machtlos, unser Auto wird nutzlos, unbrauchbar, wie die Bibel sagt, nur sie nutzt das Bild eines Schiffes anstatt Auto. Wenn ich durstig bin, dann stoppe ich dieses Bedürfnis, indem ich etwas trinke. Und wenn wir den Heiligen Geist unterdrücken, dann bringen wir das Anliegen, das er in uns gepflanzt hat, zum Stoppen. Und folglich werden wir jede weitere Führung und Korrektur des Heiligen Geistes hassen. Wir werden bitter werden. Und so kann und will Gott uns nicht weiterfahren lassen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19 heißt es, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet nicht die Weisung, die er euch gibt. Und Martin Luther hat es richtig schön gesagt. Für den Fall, dass der Heilige Geist anfängt, in dein Herz zu predigen mit erläuternden Gedanken, so tue ihm die Ehre, lass die eigenen Überlegungen fahren, sei still und höre dem zu, was er predigt. Das merke, schreib es auf, so wirst du Wunder erfahren. David hat so gemacht in Psalm 139. Er hat Gott gebeten, sein Herz zu durchforschen und ihm zu sagen, was ist da gut und was ist da nicht gut. Und wenn wir das auch tun, können wir sicher sein, dass der Heilige Geist das tun wird. Er wird es uns bewusst machen. Vielleicht versucht Gott, deine Aufmerksamkeit zu kriegen durch einen brennenden Busch wie Mose. Schon ganz schön, ja, unübersehbar. Vielleicht will Gott dich gebrauchen, um jemandem ein Zeugnis zu sein, wie Paulus. Aber er muss dich auch vielleicht zuerst wie mit einem Blitz wachrütteln, damit das Licht bei dir aufgeht. Wenn wir auf den Heiligen Geist regieren, werden wir unbeschreibliche Freude kennenlernen. Wenn nicht, beleidigen wir den Heiligen Geist durch unser Verhalten. Und genau das sollen wir nicht tun. In der Bibel heißt es in Epheser 4, beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Die Bibel spricht hier einerseits von, wir sollen den Heiligen Geist nicht unterdrücken und wir sollen ihn nicht beleidigen. Es gibt einen Unterschied, ganz einfach. Den Heiligen Geist beleidigen, das ist, wenn wir tun, was wir nicht tun sollen. Also ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Und den Heiligen Geist unterdrücken, das ist, wenn wir nicht tun, was wir tun sollen. Ungehorsam gegenüber den Warnungen des Heiligen Geistes. Und das wirkliche Traurige an beiden, so oder so, ist, dass wir nicht nur den Heiligen Geist betrüben, wir machen uns ganz traurig. Es ist interessant, nachdem David seine Sünde bekannt hatte, bat er Gott um Folgendes, dass er ihn wieder froh macht, dass er ihn wieder Freude erleben lässt in der Gemeinschaft der Gläubigen, ja, dass er ihn wieder aufrichtet und ihm einen beständigen Geist gibt, nicht einer, der mal kalt und mal heiß ist. David wusste, wenn Gott uns vergibt, dann gehen unsere Lippen auf, unser Herz auf. Wir atmen auf, dann kehrt Freude wieder ein. Er wusste, an Gott liegt es nicht, wenn wir stecken bleiben. Und vielleicht ist es heute Morgen dran, dass du dein Auto mal zum Stehen bringst. Aufhörst einfach weiterzufahren, aufhörst weiter zu rationalisieren. Das macht alles nur schlimmer. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du aufhörst, Ausreden und Entschuldigungen zu suchen. Das ist schlimmer als zu kippen. Vielleicht ist an der Zeit, dass du zugibst, dass du den Heiligen Geist traurig gemacht hast. So will es Gott. Und so sollen wir es wollen. Wir sollen wollen, was er will. Und dann können wir wieder frisch, fröhlich und frei und unser Auto ins Rollen bringen. Gott wird niemals uns von allen Prüfungen oder Versuchungen befreien, sondern uns hindurch helfen, wie wir in dem Zeugnis vorhin gehört haben. Und darauf können wir uns verlassen. Gott hat uns eine sichere Landung versprochen, nicht eine ruhige Reise. Wir müssen nicht alle Straßen kennen, die wir vielleicht noch eines Tages fahren werden, um Gott zu vertrauen. Aber um auf alle allen Teststrecken wirklich sicher zu sein, müssen wir auf Gott und seinen Geist vertrauen. Und egal, welcher Elch, welches Hindernis, welche Versuchung noch auf uns zukommen mag, wir sind durch den Heiligen Geist fit genug, um unsere Wege zu schaffen, ohne zu kippen. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 13, ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht, der Alleskönner, der Alleswisser, Gottes Geist. Und wenn er das kann, dann können wir das auch. Und wenn du heute Morgen die Stimme des Heiligen Geistes spürst, dass du das Steuer deines Lebens ihm ganz überlassen solltest, dass du Gott ganz gehören sollst, ihm ganz vertrauen und gehorchen, dann spreche ich jetzt noch ein Gebet nur für dich. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte nicht länger durchs Leben in eigene Regie fahren, sondern dir das Steuer in die Hand geben. Schaffe in mir einen neuen und beständigen Geist, der dir völlig gehört, dir gehorcht und dir vertraut. Gib mir durch deinen Heiligen Geist immer ein, was ich denken soll. Gib mir immer ein, was ich sagen soll und wie ich es sagen soll. Gib mir ein, was ich verschweigen soll und wie ich mich dabei verhalten soll. Gib mir ein, was ich zu deiner Ehre, zum Wohl der Menschen und zu meiner eigenen Heiligung tun soll. Vater im Himmel, gib mir das Wollen und das Vollbringen. In Jesu Namen. Amen.